also Rollen verändern sich und die Ausgangsposition war immer eine andere. Also bei Mehr Müsli ist es so, wir sind ja super blauäugig ganz jung gestartet und haben so irre viel gelernt. Das war eine tolle Reise, aber ich habe genau irgendwann gemerkt, 2019, so, das haben wir auch lange vorbereitet zu dritt, ich bin eher der Typ für die Spanplatte. Ich genieße eher diesen, ich bin eher der Typ, der wirklich gerne was Neues startet und genieße total diese Aufbauphase.
Unternehmer ist irgendwie für mich das viel größere Wort. Ja, das hat so ein Pathos, ja, aber eigentlich sollte das nicht so sein.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Schnuckelsalon im Brand 1 Podcast Netzwerk, in unserem Audiosalon, in dem wir heute jemand zu Gast haben, von dem ich unbedingt mal wissen will, was haben bitte schön Schokolade, Müsli und alkoholfreies Bier zu tun? Was haben die miteinander zu tun? Was haben die gemein? Denn mit allen dreien beschäftigt er sich von Berufswegen. Es ist Max Wittrock. Er ist unter anderem Co-Gründer von My Müsli. Das werden die allermeisten von euch sicherlich kennen, vielleicht auch mal schon mal genossen haben. Aktuell beschäftigt er sich, wie gesagt, mit dem Thema alkoholfreies Bier mit seinem Unternehmen Zero Labs und Schokolade. Jokolade, besser gesagt, war auch mal eine große Station in seinem Leben. Also ein serieller Gründer, von daher mindestens mal schon allein vor diesem Hintergrund eine Einladung wert hier bei Brand 1 und Good Work. Und ich freue mich jetzt erstmal, mach die Tür auf und sag hallo, lieber Max. Schön, dass du hier bist bei Good Work.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das nette Intro.
Und was haben sie denn jetzt miteinander zu tun? Oder anders gefragt, bist du ein Foodie?
Ja, wir haben da schon mal drüber geredet, du und ich. Ich bin ein Healthy, sage ich so spontan. Was ich damit meine ist, ich interessiere mich total für Essen und für gesunde Ernährung, aber ich bin jetzt niemand, der um die halbe Welt reisen würde, um Sternerestaurants zum Beispiel abzuhaken. Ich habe total viel, also ich bewundere Menschen, die sowas beruflich machen und toll kochen und so, aber ich bin eher der Typ, der sagt, ich möchte gern zu Hause gesund essen und interessiere mich natürlich beruflich auch für neue Food-Trends und so hat mich mein Berufsleben da irgendwie hingeführt und es ist ein sehr schönes Feld, um sich beruflich auszutoben. Also ich bin glücklich, dass ich da gelandet bin.
Ja, also das ist ganz interessant. Ich habe auch einen Freund, schöne Grüße gehen raus, Lukas Bosch, der My Holy Crap mit seiner Frau gegründet hat, auch ein Foodie-Startup seiner Zeit und der auch von sich sagt, ich bin eigentlich gar nicht so ein krasser Foodie, aber auch schon nochmal ganz spannend, wie man dann trotzdem da hinkommt zu sagen, ich tauche da ein, aber du hast ja hier schon mal eine kleine Visitenkarte dagelassen, nämlich, dass du ein Healthy bist, also dich mit gesunder Lebensweise beschäftigst und da wird dich unsere Eingangsstandardfrage vielleicht auch freuen, nämlich wie gesund bist du denn heute in den Tag gestartet, lieber Max?
Also heute haben wir in Deutschland ja so ein bisschen die Schlechtwetterperiode, hoffe ich, langsam überwunden. Und ich bin heute mit Sport in den Tag gestartet und konnte danach vor unserem Gespräch tatsächlich noch einen Kaffee in der Sonne trinken. Also war ein richtig guter Start.
Sport heißt Laufen, irgendwas sowas in Richtung Yoga oder Pilates oder sonstige Workout oder was steht da auf dem Plan bei dir?
Also ich bin großer Yoga-Fan, aber heute habe ich tatsächlich Gewichte gestemmt.
Wow, so ein richtig, okay, Kraftsport. Laufen machst du auch?
Ab und zu, ja. Das ist nicht, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht so einen richtigen Zugang dazu gefunden. Ich bin eher der Fahrradfahrer, so, das ist mein Ding. Aber Laufen mache ich auch total gerne. Aber das wechselt immer so ein bisschen. Also ich versuche aber Yoga und tatsächlich so Kraftübungen, das versuche ich so als Säulen wirklich zu leben.
Hört sich alles sehr vernünftig und geplant an, also auch ehrlicherweise so, wie du schon sagst, auch nach einer gesunden Lebensweise. Ist es mehr daraus gespeist oder auch aus so einem Bewegungsdrang, dass du einfach Freude hast oder vielleicht auch, um eine dritte Variante aufzumachen, vielleicht so einen Kontrapunkt zu setzen zu deinem, was dich sonst in deinem Leben beschäftigt, also vielleicht auch eine Insel, wo du deine Gedanken sortieren kannst. Was sind so die Motivatoren für dich, Sport so relativ doch prominent in dein Leben reinzulassen?
mir tut es einfach gut, wie vielen anderen Menschen auch. Und natürlich hat so eine in einem UnternehmerInnenleben, da ist immer was los. Das gelingt mir auch nicht, das super diszipliniert über Wochen durchzuziehen. Gibt es auch Phasen, wo das nicht gut klappt. Ja? Also Yoga zum Beispiel ist jetzt bei mir schon wieder ein bisschen her, dass ich schon denke, ah Mist, da habe ich ja richtig Bock drauf. Für mich ist es immer so ein ganz klarer Vorher-Nachher-Effekt. Also wenn der innere Schweinehund groß ist und das kann, glaube ich, jede bestätigen und man zieht es durch. Und wenn es nur 15 Minuten sind, man fühlt sich eigentlich immer besser danach. Und deswegen finde ich, da habe ich einfach genug Daten für mich angesammelt, um zu sagen, wenn du das regelmäßig machst, dann geht es dir besser. Und deswegen mache ich das sehr gerne.
Und weißt du, was ich spannend finde? Wenn man dann sich mal überwunden hat und irgendwas macht, ja, also bleiben wir mal ruhig beim Thema Sport, dann hört man ja in der Regel nicht nach 15 Minuten auf. Weil die Hürde ist ja eigentlich, es überhaupt zu tun. Und wenn man da mal dabei ist, so nach dem Motto, ah, ich laufe mal los und wenn es ganz blöd ist, drehe ich nach einem Kilometer um, machen die wenigsten ja. Weil wenn man
ganz
dann
genau,
schon mal
ich glaube, ja, das ist der Geheimtrick und den finde ich auch ein gut gehütetes Geheimnis und ich kann allen sagen, es funktioniert wirklich. Genau, wenn man mal angefangen hat, dann hört man meistens nicht einfach schnell wieder auf.
Na, das ist doch eine wunderbare Überleitung und bevor wir zu den drei Stationen kommen und ich würde mit dir ganz gern auch mal versuchen, vielleicht so was Regelhaftes auch festzustellen, nicht nur in deinem Lebenslauf, sondern wir reden hier bei Good Work auch sehr viel über das Thema Denken in Möglichkeiten, dahinter verbergen sich so bestimmte Annahmen, die würde ich ganz gern mit dir mal abklopfen, aber zunächst vielleicht nochmal an die Stelle gehen, die ja nicht unbedingt nach Unternehmertum gerufen hat, nämlich deine Ausbildung. Du bist Jurist von der Ausbildung her, hast Jura studiert. Ich glaube, ich darf das sagen, mit nicht übermäßigen Erfolg. Also es war jetzt nicht, glaube ich, ein Studium, was dich so komplett begeistert hat, oder?
Genau, also mich hat das Studium schon begeistert. Passau ist eine tolle Uni. Ich hatte da, ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Aber was ich einfach gemerkt habe, ist, das ist jetzt so ein blöder Ausdruck, aber ich konnte die PS nicht so auf die Straße bringen, weil ich damit meinte, ich habe relativ diszipliniert und viel gelernt, aber war jetzt einfach nicht überragend in den Klausuren. Mein Examen war ganz okay, aber jetzt nichts, was ich mir in einem barocken Rahmen irgendwie für Jahrzehnte an die Wand hängen würde. Und deswegen habe ich einfach zwischendrin gemerkt, so hey, vielleicht... Ich glaube immer total an Energie, so wo fließt die gut? Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es andere Dinge gibt, die mich mehr, also wo ich diese PS eben auf die Straße bringe. Das war zum Beispiel Journalismus. Ich habe dann ein bisschen fürs Uniradio was gemacht und habe dann, das kann man in Passau nebenbei, eine Journalistenausbildung gemacht, neben dem Studium und habe einfach gemerkt, das ist eher mein Ding. Da fühle ich mich ein bisschen mehr wie so ein Fisch im Wasser. Da fühle ich mich, da fließt die Energie. Mhm. Und als ich dann Hubertus und Philipp kennengelernt habe, meine beiden Mamüsli-Mitgründer, ist für mich so die Tür zum Unternehmertum aufgegangen, weil die beiden hatten schon eine Videothek in Passau. Mhm. Videothek, ihr erinnert euch vielleicht, das war mal ein Geschäftsmodell.
VHS und so. Mhm.
Genau, bei den beiden konnte man DVDs mit dem Fingerabdruck ausleihen, was damals in so einer Studentenstadt, Passau hat so ganz grob, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 55.000 Einwohner, 10.000 Studierende. Das heißt, da so in der Innenstadt so einen Verleih zu haben, war super. Und als ich die kennengelernt habe, habe ich so gemerkt, wow, cool, Unternehmertum, das war ja noch, das war so Anfang der 2000er, da war zumindest in meiner Wahrnehmung Startup noch nicht so omnipräsent wie heute. Da gab es ja auch noch nicht die Höhle der Löwen und diese Dinge.
Nee, das
da
war
hat
noch
man
nicht
sich
so
eher noch selbstständig gemacht. Und das war dann einfach cool, zwei Menschen zu haben, die da wirklich sehr inspirierend und prägend für mich waren und die diese Tür einfach aufgemacht haben.
Mhm. Ich bleib noch mal, bevor wir zu meinem Müsli kommen, noch mal ein bisschen bei dem Thema Fisch im Wasser. Was ist dieses Fisch im Wasser-Gefühl? War es vielleicht die Neugier im Journalismus? War es die Fähigkeit, dich auch sprachlich auszudrücken? Weil da würde ich jetzt so mal eine Verbindung sehen zur Juristerei, ja, weil da musste ja auch sprachlich sehr versiert sein. Oder war es in Phänomene entdecken? Was genau hat dir dieses Gefühl gegeben? Boah, hier bin ich, glaube ich, an einem guten Ort erstmal.
Mir hat tatsächlich Schreiben sehr viel Spaß gemacht und tut es auch immer noch. Deswegen ist LinkedIn für mich so ein ganz schönes Medium, weil Text einfach da immer noch sehr hoch priorisiert wird. Und tatsächlich dann Geschichten zu erzählen, Menschen zu porträtieren und so ein bisschen Trüffelschwein-mäßig vielleicht was Interessantes zu finden und gar nicht so die, ich glaube, ich wäre nicht der Typ gewesen für die große Investigativrecherche oder die große politische Bühne. Was mich total begeistert hat, ist der Lokaljournalismus und die, wenn man so will, alltäglichen Geschichten. Das fand ich immer total schön. Und als wir dann mein Müsli gestartet haben, waren Blogs ja damals noch ein relativ neues Phänomen und auch eigentlich das Medium, um sich so in Langform im Internet auszudrücken. Das war ja, da war YouTube ja auch noch ganz neu oder noch gar nicht online. Und so haben wir zum Beispiel auch bei Mamüsi dann mit einem Blog angefangen, den ich vor allem geschrieben habe. Ich hatte davor aber mit Hubertus auch schon einen kleinen Blog. Also das hat sich einfach gut angefühlt.
Ich habe ja eingangs hier gesagt, dass ich unter dem Thema Denken in Möglichkeiten in den vielen, vielen Gesprächen hier bei Good Work, habe das auch im Buch ein bisschen beschrieben, wie so eine Art Regelhaftigkeit, eine kleine. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Go-To-Unternehmertum, aber Dinge, die ich beobachte, was Menschen, die gründen, die vielleicht auch mehrfach gründen, so wie du, an welchen Stellen die immer wieder vorbeikommen. Und das Erste ist, dass ich beobachte, dass Menschen, die dann wirklich in eine Gründung gehen oder die auch Entscheidendes bewegen in einem Unternehmensumfeld, immer erstmal mit so einer Art sehr wachen und achtsamen Brille unterwegs sind, nach Chancen, nach Herausforderungen, nach Möglichkeiten, die im Umfeld liegen. Also die schauen einfach ein bisschen genauer hin, was gibt es denn an vielleicht auch an Problemstellungen, wo ich eine Antwort oder wir, wenn man zu mehreren unterwegs ist, liefern können. Würdest du da mitgehen? Würdest du sagen, wir waren auch in so einem Modus, dass wir schon sehr wach durch die Gegend gegangen sind und gesagt haben, ah, spannend, guck mal, da sollten wir mal was zu machen, du sagst zu schreiben. Oder vielleicht magst du uns dann nochmal so ganz kurz an dieses Momentum mitnehmen, als es losging.
Also ich glaube tatsächlich, dass man einfach für Themen, für die man sich interessiert, eine selektive Wahrnehmung hat. Wenn jemand für seine Wohnung eine neue Küche sucht, dann wird man feststellen, dass wenn man dann auf einer Party eingeladen ist oder bei Freunden, dann guckt man sich deren Küche ganz anders an und sagt, ah, interessant, wie hast du denn deine Besteckschublade geordnet? Und mit Unternehmertum ist es, finde ich, nicht viel anders. Ich habe einfach durch Hubertus und Philipp gelernt, über Geschäftsideen aktiv nachzudenken. Hubertus war zum Beispiel oder ist so jemand, der sich einfach jede Idee aufgeschrieben hat, damals noch wirklich so Pen and Paper und die abgeheftet hat oder in so ein Ideentagebuch. Und sobald man mal, es gibt einen amerikanischen Autor und VC, James Altucher, denke ich, spricht man ihn aus, Altucher geschrieben. Und der sagt immer, man kann seinen Idea-Muscle, den Ideenmuskel, den könne man auch trainieren, indem man einfach immer wieder über Geschäftsideen nachdenkt. Und ich glaube, unser Gehirn war tatsächlich in diese Richtung einfach ganz gut geöffnet, sodass wir dann, als wir 2005 die Idee zu meinem Müsli hatten, da gab es so einen Initialmoment, können wir vielleicht gleich drüber reden, da wirklich auch, wie die Amerikaner sagen würden, receptive waren dafür.
Und da würde ich ganz gerne mal hingehen, weil auch eine Sache, die ich hier immer wieder betone, weiß nicht, ob du das auch so mitgehen würdest, bevor etwas eine Idee wird, gibt es ja in der Regel eine Beobachtung. Also jede gute Idee fängt mit irgendeiner Art von Beobachtung an. Also man wacht ja nicht morgens auf und sagt, Müsli, ja, personalisiert, das wär's. In der Regel gibt es ja irgendwelche Beobachtungen, die man macht. Ich sehe, deine Stirn ist ein bisschen in Falten gelegt. Würdest du da nicht mitgehen?
Ich habe nur überlegt, ob ich das Wort für alle Fälle so unterschreiben würde. Aber ja, wahrscheinlich schon. Also ist es ein eigenes Problem? Ist es, also irgendeinen initialen Moment, glaube ich, genau, gibt es bestimmt. Es mag sicher auch total viele Gründungen gehen, die an Kuchendiagrammen und in Excel-Tabellen entstehen, indem Menschen einfach sehr schlau und sehr versiert Lücken identifizieren. Aber zumindest diese Problem-, Passions- oder lösungsorientierten Gründungen, die ich verfolge, die beginnen tatsächlich mit so einem Moment. Und das war bei Mamüsli, waren wir 2005 auf dem Weg zum Badesee und dann haben wir einfach den Radiospot von einer anderen Müsli-Firma gehört. Und das war für uns überhaupt mal der Auslöser.
Dieser Nervige?
Was heißt nervig? Er macht ja was richtig, er bleibt ja im Kopf und er hat ja uns inspiriert, mal über das Thema zu sprechen. Und dann haben wir festgestellt, so ein typisches Party-Küchengespräch, die beginnen ja meistens mit dem Satz, man müsste doch mal. Ja. Und dann haben wir überlegt, es gibt schon so viel Müsli, was isst du gern? Ja, man müsste doch eigentlich mal ein Müsli eine Möglichkeit haben, sich das selber zusammenzustellen. So. Und dann war die Idee im Leben so, die war im Raum. Und was ja dann oft passiert leider ist, dass Ideen in dieser Phase früh absterben. Also die werden dann nicht mehr gegossen, so die können keine Wurzeln schlagen. Was aber ja dann passieren muss, und da glaube ich auch durch Hubertus und Philipp, durch deren unternehmerische Erfahrung sind wir dran geblieben, Günter Faltin, der das Buch Kopf schlägt Kapital geschrieben hat, Entrepreneurship-Professor aus Berlin, der auch die T-Kampagne gegründet hat, der sagt immer, die Arbeit beginnt so da, er nennt es Konzeptkreativität. Also aus der Idee, eine Idee kann jeder haben. Ich bin mir auch sicher, dass schon viele Menschen vorher mal eine Idee hatten, oh, man müsste doch Müsli zum selber zusammenstellen anbieten. Aber dann daraus ein Konzept zu machen, das ist Arbeit, das ist mentale Ideenarbeit. Und daran haben wir dann eben gearbeitet. So, wie kann man es denn schaffen, dass Menschen das gut zusammenstellen können? Ist das eher offline oder online? Autokonfiguration war damals im Internet schon ein Thema. Wie könnte man so einen Konfigurator vielleicht für uns machen? Hubertus kann ein bisschen programmieren. Könnte der sowas schreiben? So, und irgendwann, wie heißt denn das? Wie ist das Pricing? Und das hat eine ganze Weile gedauert. Aber 2007 waren wir dann fertig und konnten am 30. April dann wirklich online gehen.
Es wird ja viel darüber geredet, gerade im Umfeld von Startups, von Gründungen. Auch du musst deinen Purpose kennen und starting with why. Würdest du sagen, ihr habt wirklich auch mit why gestartet oder war es eher so diese Idee, so ein kleiner Nukleus, aus dem sich dann ganz viele neue Fragen ergeben haben?
Ich glaube, wir haben schon öfter drüber gesprochen, was ist denn unser Why? Ich glaube, wenn ich es mit einem Wort zusammensetzt oder ausdrücken müsste, wäre es machen, glaube ich. Wir drei sind so die Typen einfach für Projekte, wir schieben gern was an. So, da geht es nicht immer sofort um Unternehmen, da geht es auch einfach darum, dass wir gerne Dinge in die Tat umsetzen. Und wenn es nur ist, das können ja auch totale Kleinigkeiten sein, und das begleitet uns einfach durchs Leben, und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Auslöser für mein Müsli.
Weil ich bin dann nämlich, ich frage deswegen nach, weil ich bin da tatsächlich auch mir nicht so ganz sicher, ob das immer so der richtige, oder was heißt der richtige, ob das so ein sehr hilfreicher Weg ist, sich so unfassbar viel Gedanken über sein Warum zu machen. Natürlich gibt es ja irgend so eine kleine Flamme, die einen antreibt, nur ich beobachte halt auch viele Gründer, die vor lauter darüber nachdenken, was könnte denn mal unser Purpose sein, nicht wirklich ins Tun kommen, nämlich das, was du beschreibst. Und dann wären wir auch schon so ein bisschen bei dem zweiten, wenn man das mal so als kleinen Prozessschritt bezeichnen würde, nämlich Fokus. Was ich auch beobachte, und auch das würde mich interessieren, jetzt mal so im Abgleich, dass viele dann erstmal schauen, bevor sie sich Gedanken darüber machen, was sie alles noch brauchen. Was ist denn da? Also im Sinne von, wen kennen wir? Was können wir? Auf welche Ressourcen können wir zurückgreifen? War das bei euch ähnlich oder habt ihr erstmal im Prinzip eine große Wunschliste geschrieben, was wir alles brauchen?
Ach, ich glaube, we are all guilty. Was ich damit meine, ist, jede von uns wollte vielleicht, die schon mal einen Blog starten wollte, hat dann irgendwie eine Woche nur mit der Theme-Recherche verbracht, anstatt irgendwie die ersten Inhalte zu schreiben. Also ich glaube, das darf man auch für sich mal anerkennen, dass in dieser Vorbereitung und was brauche ich, kennt ja jeder, der zum Beispiel eine Reise plant, es macht ja auch wahnsinnig Spaß, sich dann zu überlegen, was brauche ich denn da? Oh, ich will was in einer Hängematte alles schlafen, dann informiere ich mich mal 2 Stunden über Outdoor-Hängematten. Also das, da ist ja auch, da steckt ja auch viel Passion und tolle Emotionen drin. Aber tatsächlich, was wir halt gelernt haben oder was ich von den beiden, von Hubertus und Philipp auch gelernt habe, ist, irgendwann musst du halt in die Umsetzung. Und im Prinzip ist ja ein Unternehmen gründen nicht so viel anders als einfach, du hast einen Startpunkt A, einen Endpunkt B und den musst du in x Teilschritte zerlegen. Und die muss man dann halt abarbeiten. Also Beppo Straßenkehrer sagt ja auch zu Momo, sinngemäß einfach Schritt für Schritt. Ja, genau. So schaffe ich die ganze Straße an,
sondern genau.
Genau. Und das klingt kitschig nach Wandtattoo, aber da steckt ja viel drin. Einfach mal losgehen. Und da habe ich auch von meinem jetzigen Co-Founder, von Moritz, viel gelernt, der einfach oft gesagt hat, auch bei Zero Labs, worüber wir bestimmt auch noch sprechen, gesagt hat, du, jetzt fangen wir erstmal an und dann werden wir die Antwort auf Frage A oder Frage B bestimmt unterwegs finden. Und das war auch mal ein toller Ratschlag.
Mhm. Und wenn ich dich jetzt da so ein bisschen entlang dieser kleinen Schritte führe und wir immer wieder auf mein Müsli kommen, dann ist das für mich jetzt oder sagen wir mal den Rahmen, den ich damit spannen würde. Es geht nicht darum, die Geschichte von meinem Müsli nur zu erzählen, sondern du machst das ja auch schon, die Querbezüge zu deinem aktuellen Startup. Du bist ja in der schönen Position, da die Vergleiche ziehen zu können und zu sagen, ja, das war da eigentlich sehr, sehr ähnlich, damals wie heute. Und der dritte Schritt wäre auch tatsächlich eine Umsetzung, also dann wirklich in das Tun auch relativ schnell zu kommen. Wie viel Speed ist da bei dir drin? Also bist du jemand, du hast es so ein bisschen schon angetriggert, der sehr, sehr schnell in eine Umsetzung kommt? Oder bist du vielleicht auch tendenziell manchmal ein Overthinker? Wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, das ist sehr themen- und abhängig und dann ist ja auch Momentum immer so eine Sache. Also viele Menschen kennen das bestimmt, du überlegst dir irgendwas und wenn dann irgendwie, sei es nur eine große Fahrradtour, so, wenn du jetzt irgendwie 2, 3 Leute in deinem Umfeld findest, die sagen, boah, da habe ich Bock drauf, lass sofort ein Datum festlegen, zack, das ist im Kalender, alles klar, ich habe mein Fahrrad schon zum Service gebracht, ist deins auch bereit, so, dann entsteht so eine Dynamik, dann entsteht Momentum und dann kommt man selber viel schneller in die Umsetzung. Wenn du aber zum Beispiel in deinem Freundeskreis vorschlägst, hey, lass eine Fahrradtour machen und alle so, keine Lust, so, du musst da fighten, dann geraten vielleicht auch andere Themen dann mehr wieder in den Fokus. Also ich glaube, das ist eine komplexe Gleichung, die hat viele Variablen. Ich bin, glaube ich, tendenziell jemand, der eher umsetzt, ja. Aber ich bin auch bei Zero Labs ist es jetzt so, dass wir, jetzt merken wir so, jetzt spüren wir Momentum, jetzt ist es so, dass wir wirklich merken, jetzt sind wir so einen ganzen Schritt weiter, als wir es noch vor ein paar Monaten waren, aber das ist dann immer so ein bisschen wie bei der Großtante, die dann nach ein paar Monaten kommt und sagt, Mensch, bist du groß geworden? Wenn man mitten im Prozess ist, gibt es auch bei uns Phasen, wo man denkt, oh, da geht ja gar nichts voran und dann darunter auch mal die Motivation leidet. Aber das ist ja ganz normal.
Das ist ganz normal. Und trotzdem bleibe ich nochmal dran. Bist du vielleicht eher auch jemand, der die Ideen ganz schnell mitentwickelt und andere begeistert? Oder bist du vielleicht eher derjenige, der sich sehr schnell begeistern lässt? Also bist du da eher so der ganz aktiv treibende Part?
Sowohl als auch. Das kommt, glaube ich, auf den Counterpart an. Ja, das kann ja Themengebiete geben, wo ich mich gar nicht auskenne, wo mir jemand anders sagt, guck mal, das ist so eine krasse Opportunität und ich bin sofort Feuer und Flamme. Aber es gibt vielleicht auch Gebiete, in denen ich mich gut auskenne. Ich sage, ja, das müsste man doch mal machen. Und jemand anders sagt, wow, genau. Was sich so ein bisschen durch meine Gründungsgeschichten zählt, ist, glaube ich, dass ich immer gerne das mit anderen Menschen mache. Also es gibt Dinge, die mache ich gerne alleine. Bloggen auf LinkedIn, ich nenne das immer Bloggen, weil es für mich wirklich so ein Blog-Ersatz ist.
Ist ja im Prinzip so, genau.
Genau, das mache ich total gerne. Oder Vorträge halten ist was ich auch häufiger mache. Das ist was ich gerne alleine tue und mich da auch wohlfühle und auch sicher fühle. Aber Gründen, Unternehmen gründen, das ist was ich gerne im Team erlebe.
Ist es was du erst in deiner Gründungszeit für dich so entdeckt hast, dieses Co? Weil wenn man so schaut, also wie gesagt, ja, mein Müsli, erste Gründung, nächste Gründung war Jokolade, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal kurz zu. Und dann Zero Labs, also immer das Co. Ist das was du auch schon vorher so erlebt hast? Also der durch und durch Teamtyp? Oder würdest du sagen, das habe ich eigentlich erst so im Laufe meiner Gründung auch so richtig entdeckt? Das ist mir jetzt eigentlich erst so richtig bewusst.
Ja, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, wahrscheinlich nicht mich alleine selbstständig zu machen. Ich glaube, da hätte ich weder die Opportunität gesehen. Wie gesagt, Hubertus und Philipp haben mir diese Tür wirklich aufgemacht. Noch, glaube ich, wäre ich mutig genug gewesen.
In dem Umsetzung gibt es ja auch, und ich meine, da können wir jetzt noch mal ein bisschen zurück, aber dann kommen wir auch versprochen gleich mal auf die bisschen aktuelleren unternehmerischen Aktivitäten von dir kommen, gibt es ja auch immer mal Durststrecken. Also Strecken, wo man auch vielleicht Fragezeichen hat, wo man sagt, sind wir gerade dabei, an einer Stelle ein totes Pferd zu reiten oder sollten wir jetzt genau dranbleiben? Kennst du diese Momente, kennst du diese Phasen im Unternehmertum, die ja ehrlicherweise fast immer dazugehören?
Total. Bei mir, muss ich sagen, sind die im Moment weniger auf das große Ganze bezogen. Also nicht im Sinne von, dass ich unser Gesamtes, ich stelle Zero Labs jetzt nicht in Frage. Ja, weil ich habe einfach gelernt, Dinge dauern einfach. Ja, das ist so, das ist, und die meisten Dinge, auch die meisten Unternehmen brauchen Jahre, um wirklich aufgebaut zu werden. So, das ist, it takes years to become an overnight success, ist so ein viel zitierter Spruch in dem Zusammenhang. Aber was ich heute Morgen zum Beispiel hatte, war total, wir machen ein Thema, also bei Zero Labs machen wir alkoholfreies Bier. Das heißt ungewöhnlich für ein Bier, das sieht auch ungewöhnlich aus, verwendet Farben, zum Beispiel viel rosa, die einfach für Bier ungewöhnlich sind, und es ist eben alkoholfrei so. Da kann man sich vorstellen, wer sich so ein bisschen mit Social Media beschäftigt, das triggert Menschen. Ja? Mhm. Die finden das einfach blöd und die sagen, das darf nicht, warum ist das alkoholfrei, warum ist das teurer als mein Bier aus dem Supermarkt, was soll das überhaupt, was ist das überhaupt für eine Idee, es gibt doch schon ein alkoholfreies Bier. Und da machen Menschen einfach ihrem Ärger Luft, und das perlt 3 von 4 Wochen an mir ab, aber die letzten Tage zum Beispiel hat mich das so richtig gekriegt, dass ich so dachte, hey, woher kommt der ganze Hate? Warum macht ihr euch die Mühe, irgendwie tagsüber irgendwie einen spannenden Job zu machen und abends dann durchs Internet zu trollen und so? Aber das, und da bewundere ich Menschen, die das schon jahrelang machen, weil mich trifft das ja, also das richtet sich ja nicht gegen mich als Person in dem Fall, sondern gegen eine Brand, und umso mehr kann ich nur ansatzweise erahnen, wie das ist, wenn sich das gegen einen als Person richtet. Aber so, das sind dann so Momente, das kriegt mich dann mal. Aber da hatte ich jetzt zum Beispiel einfach, und deswegen das Team so schön, richtig tolles Gespräch, kurz vor dieser Podcast-Aufnahme mit Moritz, so, der mich da kurz nochmal eingenordet hat, ja, und dann ist das auch wieder gut. Aber diese Phasen gehören dazu, und ich sage das auch immer, das ist mir ganz wichtig, ich bin ja auch öfter an Unis, und zu sagen, da ist man auch in meinem Stadium mit viel Gründungs- und Startup-Erfahrung überhaupt nicht davor gefeit. An Zweifeln, an so diese Echokammer des eigenen Kopfes, so, das gehört einfach dazu. Vielleicht nicht bei allen, aber ich bewundere die Menschen, die das gar nicht haben, aber ich habe sie sehr selten erlebt und bis gar nicht.
Ja, also wer Geist hat, zweifelt, und vor allen Dingen wer viel bewegt, kriegt auch hinreichend Anlässe daran, auch Fragezeichen mal zu stellen. Du hast schon ein bisschen was hier genannt, nämlich deine Mitgründer, auch jetzt bei Zero Labs, Moritz. Das sind natürlich tolle Sparringpartner, mit denen man sich da auch nochmal gegenseitig Wind unter die Flügel packen kann. Aber was sind für dich hilfreiche Fragen, auch zu sagen, wo sind die Zweifel auch wirklich berechtigt? Also wo macht es vielleicht auch mal Sinn, jetzt nicht gleich eine ganze Unternehmung einzustellen, aber da auch wirklich umzulenken oder zu pivotieren oder was auch immer? Und wo sind wir hier einfach in einem ganz normalen kleinen Knirschen, was dazugehört? Das sind ja immer so schmale Grade, die man abwägen muss.
Das ist für mich ist eine sehr gute Frage, aber es ist ehrlicherweise die schwierigste, finde ich, mit im gesamten Startup-Kosmos. Weil wenn du gar keinen Erfolg hast, wenn du einfach nichts verkaufst und du sagst, ich brauche einfach irgendwann wieder Kohle, dann kannst du sagen, so, jetzt höre ich auf, geht halt nicht mehr, hat nicht geklappt. Wenn du super Erfolg hast, dann schreibt sich deine Startup-Geschichte meist wie von selbst. Aber dieses so stuck in the middle ist ganz schön schwierig. Und da erlebe ich auch immer wieder Menschen, die mich da um Rat fragen. Ich sage mir, du, ich kann dir den Rat nicht geben, weil diese Gleichung, auch die hat wieder so viele Variablen. Und manchmal ist es ja so, you're just one tweet away from success, habe ich mal gelesen irgendwo, ja, oder one social media post away from success. So, dass dann irgendein Unternehmen ewig ein Schattendasein gefristet hat und dann hat es einen guten Angle auf Social Media gefunden, plötzlich stand es im Rampenlicht. Das sind natürlich dann so Hollywood-Geschichten.
Ja, das ist das, was wir lieben, aber die Geschichte dahinter.
Und haben da auch, da stimmt auch eine selektive Wahrnehmung, aber den Zeitpunkt zu finden, ich würde es für mich so beantworten, warum wir zum Beispiel an Zero Labs glauben, obwohl das noch ein sehr kleines Startup ist, weil wir einfach sehen, dass bestimmte Marketing-Kennzahlen gut funktionieren. Zum Beispiel, dass der Customer Lifetime Value, also für die gar nicht aus dem Marketing kommen, das könnte man es vielleicht so ausdrücken, dass man sagt, der Kundenwert über einen bestimmten Zeitraum, 6 oder 12 Monate, der entwickelt sich richtig gut. Wir sehen, da gibt es viele WiederbestellerInnen. So, da gibt es einfach genügend Anzeichen dafür, die uns zeigen, oder die Bewertungen auf unserer Webseite, das Feedback von den Kundinnen und Kunden. Da gibt es so viele Anzeichen, die uns zeigen, und auch eine Umsatzkurve, die nach oben geht. Da sind wir an was dran. Wie groß das ist, weiß ich nicht. Das ist jetzt noch schwer zu prognostizieren. Wir machen das ja noch nicht mal ein Jahr. Aber da spüre ich, da ist Momentum. So. Mhm. Und deswegen weiß ich, das lohnt sich daran festzuhalten. Aber genau, es gibt da, glaube ich, keine pauschale Antwort.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Jetzt bin ich mal neugierig. Wie macht ihr das eigentlich, dass ihr auf dem Laufenden bleibt? Welche Trends sich durchsetzen im Umfeld von HR-Themen und welche Entwicklungen sich dort abzeichnen? Also ich gebe zu, ich nutze sehr, sehr gerne dafür auch Studien, denn sie geben natürlich nicht nur einen subjektiven Eindruck, sondern stellen das Ganze auf empirische Füße. Und genau da kommt heute unser Werbepartner ins Spiel. Das ist nämlich Personio, die jedes Jahr einen HR-Trends-Report rausbringen. Und gerade gibt es den aktuellen Trends-Report für euch hier zum Download. Der Link ist in den Shownotes, aber vielleicht noch ein paar Worte zu Personio, nur für den Fall, dass ihr Personio noch nicht kennt. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform und sie richten sich vor allen Dingen an kleine und mittelständische Unternehmen und da sind sie sehr, sehr erfolgreich. 15.000 Kunden hat Personio schon in Europa und das ehemalige Startup ist in den letzten Jahren unglaublich gewachsen. Was macht Personio ganz konkret? Ihr könnt also wirklich alle HR-Prozesse über die Plattform abwickeln, ob Arbeitszeiterfassung, Gehalt und so weiter. Und das hat den großen Vorteil bzw. die Wirkung auch, dass mehr Zeit übrig bleibt für die Themen, die wirklich wichtig sind, nämlich die Mitarbeitenden. Strategische Entwicklung, Weiterentwicklungsthemen, genau das ist das Versprechen von Personio, dafür mehr Raum und Zeit einzuräumen. Also von daher, schaut mal in die Shownotes heute für den HR-Trends-Report und erkundigt euch auch nebenbei mal, ob Personio nicht vielleicht eine Lösung für euer Unternehmen sein könnte. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Bevor wir da in das Thema Marketing mal reinkommen, weil das ist ja auch ein großes, du hast ja hier auch schon mehrfach deine Aktivitäten in Richtung Blog erwähnt und LinkedIn, aber jetzt natürlich auch die Kennzahlen. Ist es vielleicht manchmal oder kennst du diese Vorgehensweise oder diese Überlegung zu sagen, wir geben uns jetzt noch so und so lang und schauen mal, ob es funktioniert, weil wir eben wissen, dass bestimmte Ideen oder bestimmte Maßnahmen erstmal greifen müssen, eine Zeit brauchen und wenn es bis dahin nicht irgendwie in eine Richtung geht, dann machen wir das. Also so mit solchen Szenarien, arbeitest du damit oder ist dir das eher fremd? Oder euch,
muss man sagen? Nee, mir sind diese Gedanken natürlich nicht fremd, aber sie sind halt einfach sehr, sehr schwierig, weil man in so eine, wie gesagt, wenn die oft, manchmal ist es so, dass du einfach eine externe Rahmenbedingung hast, die dich zum Beispiel zwingen aufzuhören. Ich will nicht sagen, dass das besser ist, aber da wird die Entscheidung dann einfach für dich getroffen, weil du sagst, was ich muss jetzt einfach wieder Geld verdienen und ich kann mein Startup nur on the side machen, weil es wirft nicht genug ab, um mich zu finanzieren. Ich sage nicht, dass das die bessere Lösung ist, aber das kann nur für die
eine
eigene
Realität manchmal. Ja.
Genau, für den eigenen Denkprozess kann es ja einfacher sein, weil man einfach sagt, so, ich kann das Thema jetzt für mich abhaken. Und wenn du eben, ich erlebe viele Gründerinnen und Gründer, die sagen, ja, ich kann mir da schon ein bisschen was auszahlen, ich komme schon über die Runden, aber für das, was ich an Arbeit reinstecke, müsste jetzt nach 2, 3, 4 Jahren eigentlich mal mehr rumkommen. Und das ist eine total schwierige Situation, die gut aufzulösen und sich dann selber zu sagen, jetzt höre ich auf, weil dann wird es immer die eine Person geben. Ich habe heute Morgen einen Podcast über SchatzsucherInnen gehört. So, und da sagte jemand sinngemäß, ich weiß nicht, ob ich es noch genau hinkriege, aber das Aufhören ist einfach total schwierig. Ja, so immer der Glaube, ja, jetzt noch dieser eine Clou und dieses, wenn ich da jetzt noch mal grabe und so. Und das fand ich eine krasse Analogie, weil ich so dachte, ja, das ist so leicht gesagt. Jetzt gebe ich mir noch mal 3 Monate, aber wer von uns, wir hatten doch alle schon ganz viele Ziele, haben gesagt, also die nächsten 3 Monate bereite ich mich jetzt auf einen Marathon vor. Da gehe ich 5-mal die Woche joggen. So, dann klappt es mal 4 Wochen nicht. Gibst du dann für immer das Laufen auf? Nö, und sagst halt, ja, dann gebe ich mal nochmal 3 Monate. Das ist so. Und das ist ganz leicht, da sich selbst gegenüber in so eine Unverbindlichkeit zu kommen.
Ja, und seine eigenen KPIs nochmal ein bisschen so im Nachhinein zurechtzubiegen, sagen, ja, es ging ja schon so ein bisschen und jetzt brauchen wir nochmal 3 Monate. Weil ich meine, dahinter steckt ja auch oft eine sehr, sehr große Passion, wie du das auch schilderst. Ja? Und das so sein Kill Your Darlings und dein Baby wirklich dann aufzugeben, das ist ja schon sehr schwierig.
Ja, und das ist auch, weißt du, Startup, das weiß ja jede Gründerin, jeder Gründer, das ist ja nicht immer nur Passion und toll und das bedeutet ja auch all die anderen Themen, ein bisschen wie so bei so einem Eisberg. Du siehst irgendwie bei Zero Labs 2 Jungs, die einen Traum vom alkoholfreien Bier leben, aber Der Eisberg bedeutet ja eben negative Kommentare, Buchhaltung, Steuererklärung, alle diese Dinge, die halt einfach
nicht schön sind.
Logistik, ja, oder was heißt nicht schön, die können ja auch, das also jeder, der schon mal, wenn du so einen Stapel von irgendwas abarbeitest, das hat ja auch eine Befriedigung, das ist ja auch immer ein gutes Gefühl, aber genau, es ist halt nicht immer nur Passion und wow, sich ausleben und denken, cool, jetzt baue ich eine tolle Marke. Es ist halt auch viel so Maschinenraum. Das gehört einfach dazu. Und da, glaube ich, muss man auch für sich als Typ erkennen, bin ich eher so, quäle ich mich auch mal gerne. Also das ist ja wie beim Radfahren, wenn ich mich so einen Alpenpass hochquäle, das ist ja nicht immer nur schön. Ja? Aber ich weiß ja, wenn ich oben ankomme, fühlt es sich gut an. So, und das bin ich dann ein Typ dafür, finde ich, Comfort in Discomfort. Das finde ich ist so eine ganz gute Eigenschaft, wenn man Gründerin und Gründer ist, dass man einfach sagt, nee, da pushe ich jetzt durch und dieses Durchpushen gibt mir auch irgendwie Energie. Das ist so ein diffuses Bild, ich kann das schwer in Worte fassen, aber die sich damit identifizieren, die wissen wahrscheinlich, was ich meine.
Also das heißt, den Moment des Discomforts zu genießen, aber auch gleichzeitig mit der Aussicht auf, ich weiß, wie es sich anfühlen wird, wenn ich oben bin am Gipfel.
Das ja, zweite eher. Also weißt du, wenn ich jetzt auf Social Media jemand meine Biermarke runtermacht, dann denke ich ja nicht, toll.
Nee, schön. Da suchst du dich nicht drin.
Genau, ich danke, dass du einen negativen Kommentar da gelassen hast. Aber ich denke mir, hey, wow. Oder ich versuche, also unser Gehirn ist komplex, aber manchmal ist es ja auch wahnsinnig einfach. Ja? Mhm. Im Sinne von, dass wir die Bilder, die wir uns virtuell, wenn man es so nennen will, malen, dass die auch für unser Gehirn durchaus eine beruhigende Funktion haben können. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich stelle mir vor, wie wow, cool, dass das überhaupt so viele Menschen schon erreicht. Ich sehe das in unserem Instagram-Account, dass wir irgendwie jeden Monat mehr Menschen erreichen. So, da kann ich ja auch dem was Positives abgewinnen. Dann kann ich sagen, ja, das ist jetzt blöd, dass ich mich da jetzt gerade durchkämpfen muss, aber ich weiß, wenn ich das jetzt genug mache und bessere Routinen finde und vielleicht meine Instagram-App selber schuld, wenn ich sie irgendwie kurz vorm Sport nochmal aufmache, um da irgendwie zu gucken, wer hat da jetzt kommentiert, da werde ich schon durchpushen. Und das heißt nicht, dass man das genießt, beschimpft zu werden, aber dass man merkt, ja, das gehört jetzt einfach dazu. So ist das Internet eben. Ein gutes Gespräch mit einem guten Freund, in dem Fall Moritz, sucht und dann sagt, so, und da pushe ich jetzt durch.
Wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen in diesen, ja, was auch in der Umsetzung einfach passiert, ja, also die Realität des Unternehmertums. Und wenn man auf deine Station schaut, also wie gesagt, viele Jahre bei Müsli, du bist dann irgendwann auch aktiv da ausgestiegen, hast deine Anteile an deine Co-Gründer verkauft, hast dann Jokolade mitgegründet. Das waren relativ, ich glaube, wie lange ging das? 3 Jahre?
Sowas, ja, ich müsste jetzt genau nachgucken, 2, 3 Jahre.
Genau, das wollen wir jetzt einfach der guten Ordnung halber hier erwähnen, vielleicht da nicht so ganz tief reingehen, jetzt seit einem Jahr bei Zero Labs. Schwupp, und genau an der Stelle springen wir kurz rüber zur Hinterland of Things. Also, nicht erschrecken, wenn es im Hintergrund etwas rauscht und klappert. Wir waren mitten zwischen Kaffeetassen und Keynotes und ich habe Max nochmal wirklich auf den Zahn gefühlt. Was macht das Gründen mit dir? Was hat es mit dir gemacht? Wie viel Ego steckt auch in dem Gründertum drin? Und bezeichnest du dich selbst als Unternehmer? Hört genau hin, es ist so spannend. Max, wir haben uns hier so eine kleine Box geschnappt und gehijackt. Und ich würde von dir, du bist serieller Gründer. Also für dich ist das Thema Gründen Teil deiner DNA. Wenn du so hier rüber gehst und siehst vor allen Dingen auch die vielen Menschen, die vielleicht erstmalig gründen, was für ein Gefühl kommt da so in dir wieder hoch?
Ja, gute Frage. Also ich tue mich mit 2 Worten immer schwer. Ja. Für mich selbst. Das eine ist Unternehmer. Ja, das fühlt sich immer so groß an. Ja, ich sage eben eher, ich bin Gründer. Und das zweite ist, wenn jemand so sagt, Serial Entrepreneur heißt es ja. Es ist ja auf cool, auf Startup cool.
The King of Kings.
Da tue ich mich auch immer total schwer, weil ich will das gar nicht so groß machen. Aber mir gibt es einfach total Energie, so Projekte in die Welt zu bringen. Das macht mich glücklich und ich freue mich einfach. Deswegen liebe ich solche Events so, weil, wie du sagst, ich kann natürlich nicht sehen, wer gründet jetzt zum ersten Mal, vielleicht zum fünften Mal, wer gründet gar nicht, aber ich mag den Spirit einfach und deswegen glaube ich,
fühle ich mich auch in dieser Szene, wenn man das so nennen will, so wohl.
Und ich greife mal so eine Metapher auf. Und wir haben ja heute auch schon in der ersten Keynote eine coole Metapher gehört. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Fridtjof Denzer, über das Skifahren und was das mit unserer Krise zu tun hat. Das fand ich ganz cool, dass er sagte, wenn es sehr steil ist, dann machen Anfänger folgendes Problem oder haben folgendes Problem in der Piste. Die lehnen sich zurück. Und jeder, der Skifahren kann, weiß, was dann passiert. Dann hast du die Skier nicht mehr unter Kontrolle und es geht talwärts. Also die Idee ist ja, sich reinzulehnen. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen übertragen auf das Gründen. Und deswegen, wenn jemand ganz am Anfang ist, ja, unterstellen wir mal, dass hier doch einige Erstgründer sind. Du hast die Erfahrung schon mehrfach gemacht. Geht da so ein Film in dir nochmal ab, dass du sagst, oh, was da noch alles kommt? Oder ist es sowas, was du ja jetzt schon angedeutet hast, dass das Feuer in dir immer wieder entfacht werden kann? Bleiben wir bei dem Gründen, nicht Unternehmer, sondern dieses etwas Beginnen.
Ja? Genau, gute Frage. Ja. Ich erspare euch den Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, weil, aber es, also grundsätzlich ist es so, es hängt sehr stark von der Gründung, glaube ich, und von so ein bisschen den persönlichen Rahmenbedingungen ab. Ja. Ich verstehe total, dass jemand, wenn wir mal mein Müsli nehmen, da waren wir 23, 24, als wir das gegründet haben, da fällt es dir relativ leicht, dich voll reinzulehnen, weil da hast du auch, wir haben in WGs gewohnt, ne? Du hast irgendwie, alles ist...
Die Fallhöhe ist okay.
Ja, und alles ist irgendwie ein Spiel. Du hast auch wahnsinnig viele Ressourcen und Power und also du kannst halt einfach alles durch Fleiß irgendwie kompensieren, ja? Und wenn jetzt jemand mit über 40 gründet, jeder hat ja ganz eigene Herausforderungen, ja, sich vielleicht um Familienangehörigen kümmern muss, irgendwie eine Hypothek hat, whatever, dann ist es natürlich, finde ich, auch total menschlich und nachvollziehbar, dass man dann sagt, ich habe nicht diese gleiche Risikoaffinität. Aber das Schöne am Gründen ist, finde ich, dass es ein sehr flexibles Modell ja ist, ja, und du kannst so viele Dinge nebenbei machen. Du kannst wahrscheinlich nicht das nächste große Tech-Startup mit unzähligen Millionen VC so nebenbei an einem Freitagnachmittag machen. Aber das ist, glaube ich, das schöne Gründen, auch durch die ganzen AI-Tools wird immer flexibler und du kannst so viele Dinge machen. Und ich glaube, jeder kann da in seiner Bubble, in ihrer Bubble ein cooles Modell finden, das man umsetzen kann.
Was ich total spannend fand, dass du eben so differenziert hast zwischen Gründen und Unternehmer sein. Was ist für dich der Unterschied?
Also, Jetzt sagen wahrscheinlich Leute, ach, Semantics, ja, so, aber für mich ist Unternehmer ist irgendwie für mich das viel größere Wort. Ja. Das hat so ein Pathos, ja. Aber eigentlich sollte das nicht so sein. Und warum nicht? Ich glaube, ich fände es total wichtig, oder ich finde es total wichtig, dass wir in Deutschland mehr UnternehmerInnen haben. Also dass wir einfach das Unternehmertum wirklich eine richtig realistische, normale Berufsoption ist, ja. Und dass es nicht so, wie es ja oft kolportiert wird, im Tatort sind dann die UnternehmerInnen immer die Mörder, ja. Dass das halt ein Berufsbild ist, das auch gesellschaftlich irgendwie, ja, ganz, ganz normal dasteht. Und das fände ich richtig, richtig cool. Aber das, für mich ist eben so ein bisschen der Unterschied. Unternehmer ist eben das größere Wort, das ist wirklich was, ein Unternehmen führen, voranbringen, Verantwortung übernehmen. Und Gründen hat viel mit dieser Anfangsenergie zu tun. Aber das eine ist natürlich nicht jetzt trennscharf mit dem anderen irgendwie abzugrenzen. Und ich glaube, ich darf mich schon auch als Unternehmer bezeichnen.
Das würde ich auf jeden Fall sehen. Und es ist ganz interessant, ich hatte auch einen Gast hier, Dorothea von Vishanik, die genau das nämlich unterschieden hat. Die berät also Startups und sie sagt, es gibt schon auch den Gründertypus, der eigentlich immer Gründer bleiben möchte im Herzen, der eine große Ehrfurcht, vielleicht auch eine gewisse Abneigung hat davon, in dieses unternehmerische Denken zu gehen. Da gehört ja ganz viel dazu. Dazu gehört auch Leadership, dazu gehört auch Organisationsstrukturen aufbauen, vielleicht auch Dinge, die ich gar nicht so im ersten Blick habe, wenn ich ein Unternehmen gründe. Würdest du sagen, du bist grundsätzlich immer noch sehr begeisterungsfähig für neue Gedanken? Also ist das was, was dich immer noch anfechten kann? Oder sagst du, nee, jetzt bin ich erstmal mit meiner aktuellen Unternehmung so all in, dass da gar kein Raum ist für andere Gedanken?
Doch, also ich glaube, ich bin zu begeisterungsfähig. Das ist ja oft so ein Problem von GründerInnen, dass man sich für wahnsinnig viele Dinge begeistert, aber eben dieses sehr disziplinierte, handwerkliche Unternehmersein eben dann vielleicht auch mal vernachlässigt oder vielleicht auch gar nicht so gut kann. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich auch noch viel Lernpotenzial, wenn es um diese Dinge geht, wie nicht nur eine Idee zu einem Konzept werden zu lassen, wie Professor Günther Faltin das immer so sagt, diese Konzeptkreativität, weil da steckt ja das erste Mal wirklich Arbeit drin. Eine Idee zu haben ist leicht, aber daraus wirklich...
Das auszugestalten, genau. Wirklich auch konkret zu machen.
Mhm. Also Müsli selber zusammenstellen, die Idee, die ist easy, aber zu sagen, das ist eine Webseite, so heißt das, so wird das abgefüllt, so ist der Konfigurator, so ist das Pricing-Modell, so präsentieren wir das nach außen, da steckt mehr Arbeit drin, als vielleicht viele vermuten. Und dann kommt ja der nächste Schritt, nämlich dieses Konzept wirklich tragfähig zu machen und diese ersten kritischen Jahre zu überstehen. Und das ist, glaube ich, ja, das ist nicht trivial, aber da würde ich auch tatsächlich noch gerne mehr dazulernen. Aber wie du sagst, es ist sehr facettenreich und man muss sich um ganz schön viele Dinge kümmern. Und das finde ich eben an meinem Job so schön, dass ich immer tolle Mitgründer habe und hatte, sodass das ist auch so ein Thema für mich. Ich würde das nicht alleine machen wollen.
Genau, da würde ich gerne ansetzen. Würdest du sagen, Unternehmer werden, wenn wir das mal so bezeichnen, dann denke ich das schon mit. Also ich muss das inkorporieren, ich muss das als Person auch irgendwie alles ein bisschen mit abdecken oder zeichnet das vielleicht nicht gerade unternehmerisches Denken aus, zu sagen, ich bin vielleicht eher der Mensch, der sich schnell begeistert und die anderen Qualitäten, da suche ich mir Sparringpartner, da suche ich mir Menschen, die vielleicht das eher abbilden. Weil logischerweise in einem Unternehmen kann auch nicht jeder alles, auch nicht an der Spitze.
Wahrscheinlich ist der Begriff natürlich auch sehr, sehr breit. Ne? Es gibt Dinge, das ist so wie, wenn ich sage, ich möchte irgendwas mit Menschen machen. Ja?
Also da gibt es IMM.
Da gibt es so unzählige Möglichkeiten. Mhm. Und bei Unternehmertum ist es ja auch so, wir entdecken jetzt immer mehr Solo-Entrepreneurship-Modelle, wo Leute komplett alleine eben durch Ressourcen, die sie sich extern holen, durch KI und so, irre Sachen komplett alleine auf die Beine stellen können. Und wir haben immer noch den klassischen Mittelständler zum Beispiel, der mehrere hundert Personen oder mehrere tausend hat und damit viel, viel komplexere Produkte fertigt. Ja, oder so, deswegen... Ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen, aber ich glaube, was eben wichtig ist, ist, wenn man sich auf diese Reise begibt, dass man ständig hinterfragt, dass man immer sagt, so, muss ich das jetzt wirklich abdecken? Kann ich mir da Hilfe holen? Und sich auch ehrlich benchmarkt. Ja, so, aber auch da gibt es ja mittlerweile so tolle Ressourcen. Also ja, es ist ein, das finde ich so toll an dem Beruf, an dem Berufsbild. Es ist einfach so ein ständiges Lernen.
Mhm. Wie organisierst du dir das Lernen? Also suchst du dir bewusst Inseln, wo du das machen kannst, in Form von einem Coach beispielsweise oder vielleicht auch bei deinen Kollegen, die dich umgeben, dass die dich auch kritisch challengen? Ist dir das wichtig? Also es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt, Führung organisiert sich Widerstand, genau aus dem Grund, um sich immer wieder herauszufordern. Also wie organisierst du dir das?
Also ich glaube, erstmal rein, was die Persönlichkeitsstruktur angeht, bin ich jemand, der gerne lernt. Ja, also das bezieht sich jetzt aber nicht nur auf Unternehmertum. Ich finde es genauso spannend, ein neues Musikinstrument zu lernen oder solche Dinge. Oder irgendwie über ein ganz obskures Nischenthema mich irgendwie drei Wochenenden einzulesen. Und wie organisiere ich mir das? Also zum einen habe ich genauso wie ganz viele andere irgendwelche Online-Kurse, die ungesehen in meinem E-Mail-Feed, die man aus so einem Impuls heraus bucht, da habe ich gemerkt, das ist so nicht meins. Aber ich würde zwei Sachen trennen. Das eine ist so die Arbeit an sich persönlich. Da finde ich, Coaching ist super, ja, und das ist auch was ich regelmäßig in Anspruch nehme. Dann ist es aber wirklich die Arbeit an den unternehmerischen Fähigkeiten. Mhm. Und da gucke ich auch gerade aktiv, was kann ich da eigentlich noch machen, um besser zu werden. Ich lerne viel von meinem Co-Founder, von Moritz, der einfach wirklich ein sehr strukturierter, cooler Unternehmer ist. Ich habe auch von meinen anderen Mitgründern aus anderen Unternehmen total viel gelernt und das schätze ich total. Aber ich gucke gerade, es gibt zum Beispiel ein Programm von Julia Derndinger, heißt sie, die macht tatsächlich Gründerprogramme, wo man sich gemeinsam in der Gruppe wirklich auch weiterbringt. Und da überlege ich gerade zum Beispiel aktiv, das wirklich zu machen, weil man lernt eben nie aus.
So ein Peer-Learning im Prinzip, genau. Dass du sagst, dass du mit Menschen bist. Und vielleicht noch so als Abschluss hier für unsere kleine Inselsequenz, die wir aufnehmen. Wer gerne lernt, ist in der Regel, sind es auch Menschen, die dann irgendwann im Punkt auch gerne Lehrerin Also nicht im Sinne von besser wissen, sondern im Sinne von vielleicht auch was weitergeben. Könntest du dir das vorstellen? Also ist das eine Perspektive, die du dir vielleicht in naher oder mittlerer Zukunft auch für dich vorstellen kannst, dass du sagst, absolut, ich habe so viel erfahren als Gründer. Ja?
Aber man muss, glaube ich, immer aufpassen. Ich habe da bei der Unternehmertum in München, die ja vielleicht manche kennen als eins der Zentren für Entrepreneurship, würde ich sagen, in Deutschland. Ich habe bei der Unternehmertum da habe ich angefangen mit einem Marketing-Seminar zu unterrichten. Und die haben mir was ganz Tolles beigebracht, weil die haben mir, und das ist auch so Teil von deren DNA, man muss, glaube ich, beim Lehren immer wahnsinnig aufpassen, dass das Ego wirklich vor der Tür bleibt. Ja? Und das, weil das fühlt sich so toll an, man stellt sich da hin und dann erzählt man da und sagt, ja, so geht das. Aber das war richtig eine der ersten Lektionen, die ich da mitbekommen habe, so, es geht hier wirklich um Ergebnisse, um Wissensvermittlung, um Praxis und du bist so eine Art Katalysator. Ja? Und das, mir macht das total Bock. Und ich will das unbedingt auch immer in meinem Leben haben und vielleicht schaffe ich es auch über die nächsten Jahre, das noch verstärkt zu machen. Aber ja, das, weil das ist so gute Entrepreneurship Education, ich glaube, die ist wirklich wertvoll. Hm. Und ich hoffe, ich kann da einen kleinen Teil dazu beitragen.
Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort für diese Sequenz und vielen Dank für deine Minuten, die du hier erübrigen konntest und wir hören uns ja weiter im Remote-Gespräch.
Ich freue mich drauf. Ja. Vielen Dank.
Zurück im Audiosalon, rein in das vertiefte Gespräch und ich greife hier nochmal den Ball auf, Max. Ich finde das total bezeichnend und ziemlich gut, was du hier von dir gegeben hast, dieses sich in sich hineinlehnen, statt zurückzuweichen. Vielleicht ist das ja auch etwas, was deine Projekte auszeichnet, was sich durchzieht. Du bist eben nicht nur Gründer, sondern Möglichmacher, Möglichkeitsdenker und Möglichkeitsverstärker. Und genau, da würde ich gerne mit dir ansetzen. Ist ja vielleicht auch so ein Muster, was passiert, wenn ein Unternehmen skaliert? Inwieweit bist du dann an der Stelle, sagst, finde ich wichtig, spannend, gehört zu einem Wachstumsstory dazu, bin ich aber vielleicht nicht der Richtige?
Ist das ein Thema? Ja, ich würde sagen, bei allen drei Unternehmen also Rollen verändern sich und die Ausgangsposition war immer eine andere. Also bei Mehr Müsli ist es so, wir sind ja super blauäugig, ganz jung gestartet und haben so irre viel gelernt. Das war eine tolle Reise, aber ich habe genau irgendwann gemerkt, 2019, so, das haben wir auch lange vorbereitet zu dritt, ich bin eher der Typ für die Spanplatte. Ich genieße eher ich bin eher der Typ, der wirklich gerne was Neues startet und genieße total diese Aufbauphase. Und zum Beispiel Philipp und Hubertus haben tolle Leadership-Qualitäten, die können auch ein Unternehmen über eine längere Zeit nochmal führen, wobei die jetzt auch beide was Neues gegründet haben. Es war, glaube ich, ich bin immer eben mit Jahreszahlen und Zeiträumen so, ich habe heute Morgen überlegt, wie lange bin ich jetzt schon Unternehmer, bin ich jetzt 15 oder 20, aber ich glaube, es war 2023, genau. So, da war ich mit Moritz Fußball spielen im Englischen Garten. Und wir saßen danach, in München kennen vielleicht die meisten, so kann man eben so Freizeitfußball spielen. Und wir saßen danach im Biergarten und auch da wieder, wir haben einfach über Alkohol, alkoholfreies Bier gesprochen und so festgestellt, wir trinken beide saugern alkoholfreies Bier, aber waren mit denen, die es so auf dem Markt gab, nicht so hundertprozentig happy. So. Weil wir wollten was mit 0,0 Alkohol, wir wollten es ohne Zucker, weil das fanden wir irgendwie konsequent, dass wenn man dann alkoholfreies Bier trinkt, dass es jetzt auch nicht viel Zucker hat, dann wollten wir es gerne kalorienarm, aber wir wollten, dass es trotzdem irgendwie komplex, crazy schmeckt und man denkt, das ist jetzt kein Kompromiss, sondern ein Upgrade. So, lange Vorgeschichte, aber das war eben auch der Moment, wo wir gesagt haben, ja witzig, da könnten wir ja eigentlich mal drüber nachdenken, weil ich gemerkt habe, Moritz beschäftigt das Thema genauso. Und dann haben wir auch wieder aus dieser Idee, aus diesem ersten Funken, ein Konzept entwickelt. Und so war es bei meinem Müsli, so war es bei Jokolade. Joko hatte diese Idee und ich durfte helfen, daraus wirklich ein Konzept zu machen. Und so ist es auch bei Zero Labs. Mhm.
Also ich danke dir nochmal für diese Ausführung, weil ich fühle mich jetzt tatsächlich in dieser Hypothese nochmal bestätigt, der Beobachtung, wo wir ja mal waren. Ja? Weil das ist ja schon so ein Sensieren an, was passiert im Markt oder was braucht es vielleicht an Bedürfnissen, ob jetzt bei mir persönlich oder was sehe ich. Weil wenn ich da jetzt auch mal auf das Zero-Lab-Thema eingehe, man hat ja schon, oder nicht man, also mein Eindruck war auch, dass es irgendeine Art kleinen Kipppunkt gab, dass plötzlich das ganze Thema alkoholfrei in einem ganz anderen Licht erschien. Vorher war das so, naja, okay, wenn jemand auf Alkohol verzichtete, hatte der immer eine Erklärungsnot, ja, ob die wirklich faktisch da war oder nicht. Mittlerweile, es gibt wahnsinnige Auswahl an alkoholfreien Aperitifs. Es ist super hip geworden, keinen Alkohol zu trinken. Also da dreht sich was. Ist es ein Zeitgeist, den du auch gespürt hast oder wo du sagst, stimmt, sehe ich auch so? Oder sagst du, ah, Jule, das ist vielleicht ein Bubble-Ding. Im Großen und Ganzen ist Alkohol immer noch auf der Eins.
Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Zeitgeist-Thema ist. Und ich glaube, dass es auch aus Bubbles hinausgeht. Das zeigen schon die Zahlen, dass wir mit alkoholfreiem Bier zum Beispiel einfach in vielen europäischen Ländern, das ist einfach das Wachstumssegment. Und wichtig ist, da sind wir wieder beim Thema Momentum. Ich glaube, Johannes Kliesch, das ist der Gründer von Snox, kennen bestimmt auch viele, die verkaufen zum Beispiel Socken und Basics, einfach sowas wie Boxershorts. Der hat mal zu mir gesagt, in Bezug auf Marketing-Channels, wenn du neu anfängst mit irgendwas, sollst du dir immer einen Kanal suchen, der Rückenwind hat. Und da, finde ich, steckt viel Marketing-Weisheit drin. Und dieser Rückenwind, den kannst du ja auch bei einer Gründungsidee einfach in gesellschaftlichen Strömungen zum Beispiel geben. Und deswegen, glaube ich, hilft es total, völlig richtig, als alkoholfreie Brand, dass gerade alkoholfrei mehr auf die Karte kommt und dass Menschen sagen, komisch. Wir haben da ein bisschen wie, du kannst dich ja bestimmt noch ans Rauchverbot erinnern.
Ja, total.
Das fällt uns ja im Nachhinein, also das wäre für mich unvorstellbar, dass heute noch in Restaurants flächendeckend geraucht wird. Ja, das ist so wie aus einem anderen Leben.
Absurd. Ja, ja, und vor allen Dingen das Spannende, es ist heute mindestens so unvorstellbar, dass es das noch gibt, wie es vielleicht kurz vorher noch unvorstellbar war, dass das so akzeptiert würde. Und ich finde, dass gerade das Rauchverbot ist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür zu sagen, wie schnell sich so Veränderungen einstellen können, auch im Zeitgeist oder im, nenne es von mir aus, Mindset. Weil ich kann mich erinnern, als das Rauchverbot in Kneipen dann wirklich kam, ich dachte, ja, das gibt jetzt hier eine Revolte. Es ging. Also das war relativ ein kurzes Aufbäumen. Dann gab es so ein bisschen diese Heizpilzbefeuerung, dass die Kneipen da ihre Heizpilze vorne aufgestellt haben für die Raucher. Aber ehrlicherweise war ja der Aufruhr vergleichsweise gering, oder? Also das war wirklich im Vergleich dazu, was es ja an Diskussionen im Vorfeld gab oder was man vielleicht erwartet hat.
Ich habe das im Detail nicht mehr im Kopf. Ich kann mich nur erinnern, dass ich habe so Sebastian Frankenberger, hieß er, glaube ich, den habe ich noch so als Kopf hinter dem Ganzen in Erinnerung aus der Zeitung. Der würde das vielleicht anders sehen. Ich glaube, dass der ganz persönlich ganz schön viel Gegenwind für die Idee bekommen hat. Und was ich dann immer bewundere, wenn Menschen da trotzdem dranbleiben. Aber ja, genau. Also das ist ja dann schon crazy, so ein, jetzt verwende ich den Begriff aus der Psychologie falsch, aber so ein Hindsight-Bias. Ja? Wir gucken immer zurück und dann denken wir, ja, wieso? Ist doch völlig normal, dass heute nicht mehr geraucht wird. Aber und wie schnell es dann auch ging.
In der Situation ist es anders, ja. Das ist nicht selbstverständlich.
Bei Alkohol ist es jetzt so ein bisschen schleichender. Da sind wir wieder bei der Erbtante. Mensch, bist du bei der Großtante. Mensch, bist du groß geworden? Ja. Wir sehen irgendwie die 50er-Jahre-Filme, wo Menschen irgendwie einen Sherry so am Steuer trinken. Ja, so, das würde natürlich heute auch niemand mehr machen, hoffentlich. Aber ich glaube auch, da wird sich in den nächsten Jahren, das wird sich radikal verändern. Ich glaube, Alkohol wird immer in unserer Gesellschaft stattfinden, aber ich glaube, dieses Casual-Trinken, diese völlige Verharmlosung, ich glaube, die wird nicht mehr so gesehen werden.
Also ich habe viele Jahre bei der Deutschen Lufthansa gearbeitet. Ich habe 2000 da angefangen und da wurde mir erzählt, das war noch nicht lange her, dass das Bier vom Fass, ja, also aus dem Zapfhahn in der Kantine, abgeschafft wurde. Also es war ganz normal, dass du dir dann dein Bier zapfen konntest in der Kantine. Könnte man sich jetzt, und wir reden von Bier mit Alkohol, kann man sich heute auch nicht mehr so wirklich vorstellen. Gehen wir mal in die Vorstellungswelten und dann kommen wir auch gern noch mal zu deinem bisschen Steckenpferd Marketing. Kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht, du bist in München, vielleicht auch mal ein Bierzelt gibt? Wir haben ja bald wieder Oktoberfestzeit, wo es komplett nur alkoholfreies Bier gibt. Ist das eine Vision, mit der ihr so ein bisschen rumspinnt oder sagst, stell dir mal vor, wie krass wäre das?
Ach, also ich glaube, was wichtig ist, ich möchte niemandem das Trinken verbieten. Ich glaube daran, dass jeder und jede seine eigenen Entscheidungen, ihre eigenen Entscheidungen treffen soll. Was wir bieten möchten, ist einfach eine gute Alternative, weil ich merke, es gibt eben Leute, die sagen, oder das spiegeln unsere Kundinnen und Kunden, zum Beispiel unser neues Pils, das Future Pils, na, boah, das schmeckt so lecker, das fällt mir jetzt viel leichter, zum Alkoholfreien zu greifen, weil ich einfach nichts vermisse. Ja, so, das pusht mich. Ich dazu, wenn Menschen das toll finden, leben und leben lassen, wenn Menschen es toll finden, weiterhin auf dem Oktoberfest zu sein, do it, ja. Ich finde nur, was mich so ein bisschen nervt, ist, wenn sie uns angehen auf Social Media, weil ich denke, naja, also ist doch cool, wenn es coole alkoholfreie Alternativen gibt, ja. Ich glaube, was ich mir auf einer gesellschaftspolitischen Ebene wünschen würde, ist eben nicht Menschen das Trinken verbieten, sondern zu sagen, hey, die Verharmlosung von Alkohol, die muss aufhören, so, weil das ist Quatsch. So, wir sollten alle uns bewusst sein, was Alkohol ist, ja, nämlich eine Droge.
Was es auch macht, genau.
Genau, weil wir sagen ja auch nicht beim Motorradfahren ohne Helm, sagen wir auch nicht, ah, das ist ja überhaupt kein Problem, da passiert schon nichts. Ja, sagen, hä, du fährst ohne Helm, das ist ja undenkbar. Ja, so. Und deswegen glaube ich, da einfach ein realistisches Bild zu zeichnen, das tut uns als Gesellschaft gut.
Und trotzdem, ich bleibe nochmal bei dem Bild, gar nicht so sehr, um den Leuten den Spaß am Alkohol zu verbieten, aber habt ihr manchmal so krasse Visionen, dass ihr sagt, es wäre doch cool für das Thema alkoholfreies Trinken, wirklich so einen Konterfei da zu haben? Ich meine, ich bleib wirklich mal jetzt, du bist in Bayern, da ist nun mal Bier das Thema. Habt ihr solche Visionen, in welche Richtung auch immer? Ist das etwas, was du sowieso in deinem ganzen Gründertum, Unternehmertum mit dir rumträgst, dass du sagst, ah, ab und zu mal haben wir dann schon echt auch richtig große Bilder im Kopf?
Ach, jein. Was mir immer wichtig ist, wir beide haben da schon mal drüber geredet, Ego. So, ich habe nicht das Ego, dass ich sage, weißt du, ich möchte jetzt für mich ein Zero Labs Zelt auf der Wiesn sehen. Ja, so, oder ich möchte ein Zelt sehen, wo es nur alkoholfrei gibt. Das, und by the way, ich glaube, dass
das der Alkohol-Zelt.
Ja, das interessiert mich nicht.
Aber für die Sache könnte es ja spannend sein.
Genau, für die Sache. Aber die Sache, weißt du, das Schöne ist, das habe ich auch bei meinem Müsli gesehen. Wenn du das Thema hochwertiges Bio-Frühstück anschiebst, ja, und da merken alle anderen, da ist Momentum, dann ziehen auch alle anderen mit.
Genau.
Und es gibt ja jetzt schon tolle andere alkoholfreie Alternativen und andere Brauereien bemühen sich auch, gute alkoholfreie Biere zu machen, was früher vielleicht wirklich nur so ein Nebenprodukt war. Und darum geht's doch. Also mir geht's ja nicht darum zu sagen, alle Menschen dürfen nie wieder Alkohol trinken und ausschließlich unser Bier, sondern mir geht's darum zu sagen, hey, wir haben Bock, richtig geile alkoholfreie Alternativen anzubieten, Biere, die wir einfach selbst gerne trinken wollen. So, das ist letztlich eine in Anführungszeichen egoistische Gründungsmotivation. Wir finden die Produkte geil, wir konsumieren die selber gerne und wir machen einfach das Bier, das wir selber gerne trinken wollten. Mhm. Und es ist doch mega geil, wenn das A, Menschen inspiriert, weniger Alkohol zu trinken und zu sagen, krass, dieses Rückenmarkbier, ja, das ich mir einfach jeden Abend aufmache, weil ich gestresst bin, das kann ich ja vielleicht weglassen, dann trinke ich halt das nächste Mal nur noch mit Freunden oder ich lasse mal ganz weg oder wie auch immer. Das darf ja wirklich jeder selbst entscheiden. Sondern und ich stelle den Genuss eben wieder in den Vordergrund und das ist nicht so ein casual Ding. Und auf der anderen Seite vielleicht auch Menschen zum Gründen und zum Machen zu inspirieren, zu sagen, hey, guck mal, es gibt immer eine Lücke, du kannst immer noch was machen. Und ich glaube dran, es ist ja immer auch so ein Vorwurf oft von Leuten, die selber noch nie gegründet haben, die dann immer sagen, ja, das ist jetzt das wichtigste Problem, das wir gerade haben. Ja. So, das ist immer leicht dahingesagt, aber ich glaube,
adressier doch mal ein Thema. Also ich meine, das ist ja schon, weißt du, meine Wertschätzung dafür zu entwickeln, dass sich jemand mit Leidenschaft einem Thema verschreibt und nicht 17.000 Menschheitsprobleme lösen kann.
Ist ja auch, aber damit muss man, weißt du, das sind auch ehrlicherweise fast immer nur Männer, die dann die Welt mansplainen und dann abends so eben launig auf Social Media so abfällig kommentieren. Ja, das, und ich will das überhaupt nicht bewerten und sagen, die sind doof und das, warum machen die das so? Die werden schon ihren Grund dafür haben. Ich glaube, es ist keine gute Art und Weise, seine Energie einzusetzen und ich glaube, anstatt auf uns oder auf anderen GründerInnen rumzuhacken, ist es immer besser, wie kann ich das supporten oder was kann ich in meinem Umfeld tun für eine Kleinigkeit und wenn ich nur bei mir in der Straße anfange, ein kommunales Beet anzulegen, ja, irgendwas, Ich glaube, eine Gesellschaft profitiert davon, wenn Menschen was an den Staat bringen.
Ja, es gibt halt Unternehmer und Unterlasser. Und ich bleibe nochmal bei dem Punkt, weil ich finde das ehrlicher gesagt bemerkenswert, dass du gar nicht so zugreifst bei diesen großen Visionen. Mir ging es auch gar nicht darum, das jetzt als Ego-Nummer zu framen, sondern zu sagen, es gibt ja auch so diese Erzählung, du kannst nur so groß werden oder du kannst ein Thema nur so groß machen. Bleiben wir mal weg bei dem Ego-Thema, sondern auch für die Sache, also fast schon im Sinne eines aktivistischen Gedanken. Du kannst nur so groß werden, wie du dir es auch vorstellst. Also ohne große Bilder, ohne große Ziele, Vision wird das nicht. Und das, was du jetzt eben so ausgeführt hast, klingt nicht so, als ob das so eine Grundweisheit ist, die dich so nach vorne treibt.
Ich glaube, es ist einfach das Bild, ja, dass ich nicht sage, dass die Wiesen, ja, die ist ja für mich auch überhaupt kein Feindbild oder so. Das ganz im Gegenteil, ja, die gehört ja irgendwie zur Münchner Identität, sondern für mich sind es andere Dinge. Also was mich total treibt, und ich habe diese großen Bilder, was ich bei meinem Müsli krass abgefahren fand, war, in anderen Läden unsere Produkte zu entdecken. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schließe die Augen und dann ich bin in Skandinavien oder ich bin interkontinental unterwegs und plötzlich entdecke ich Zero Labs in einem Regal. Ja, das ist was, wo ich voll drauf hinpushen will. Oder wo ich sage, bei einem wir sind bei einem Münchner Händler jetzt neu drin, so, und da sind wir noch relativ unten im Regal. Ich will aber, dass wir oben sind, ja, und dass wir hochkommen und dass ein alkoholfreies Bier da so richtig
knallt.
Ja, dass das so einen Resonanzraum bekommt, dass wir mit rosa Autos durch die Gegend fahren. Du, da habe ich ganz viele Bilder. Ich glaube, es ist nur einfach dieses speziell die Wiesen.
Speziell das.
Das fühle ich nicht, aber ich fühle das an ganz, ganz vielen anderen Stellen und ich träume auch davon, dass das große Zero Labs Billboard irgendwie, keine Ahnung, am Times Square hängt oder so. Ja,
Große Bilder, braucht es das? Also um nochmal bei dieser Aussage zu sein, glaubst du, das ist wichtig als Gründer, als Unternehmer, diese großen Bilder zu haben?
Ja, ich will jetzt nicht hier pseudoneurowissenschaftlich sprechen, das kann jemand anders besser beurteilen, aber ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, so wie unser Gehirn funktioniert, ich sagte ja, das ist manchmal sehr komplex, manchmal sehr einfach, diese Bilder helfen auch total. Ja, so dass die helfen auch total irgendwie durch die dunkleren Täler. So eine Gründung ist ja immer wie so eine Sinusschwingung, da geht es hoch, dann geht es aber auch wieder runter, da voll durchzukommen. Und ich hatte jemanden, dem ich schon lange online folge, Chris Sorell, der ist so Performance Coach, hat ein tolles Buch über Schlaf geschrieben und als der so seine Vision entwickelt hat, habe ich den auch gefragt, du, aber wenn man da noch am Anfang ist und das alles so entwickelt, wie ist denn das eigentlich? Also wie hast du das geschafft, dich da wirklich zu dem Experten in diesem Feld zu machen? Und so, er hat gesagt, du, ich hatte einfach eine starke Vision, wo ich hin will. Und das Gespräch, das resoniert so krass mit mir. Und deswegen glaube ich, diese Bilder sind total wichtig fürs eigene Durchhaltevermögen. Und sie sind auch wichtig, weil einfach, ich habe heute gerade erst auf LinkedIn hat mir jemand drunter kommentiert unter einen Beitrag, so, da habe ich geschrieben, ich krieg's nicht mehr wortgemäß hin, aber in 5 Jahren ja, ist alkoholfrei viel präsenter, findet keiner mehr den Namen Zero Labs komisch und rosa ist keine ungewöhnliche Farbe mehr. Und dann hat der so ein bisschen Reality-Check-mäßig drunter kommentiert und gesagt, na, dann schauen wir uns den Post. Ich glaube, es ist sinnvoll, diesen Post in 5 Jahren mal anzugucken, ob wirklich die Welt. Und ich habe gesagt, wir starten eine Bewegung. Das ist noch nicht ein Startup, sondern es ist eine Bewegung.
Also das Aktivistische dahinter.
Genau, und dann hat er so schon, es lohnt sich bestimmt mal zu checken, ob wirklich eine Bewegung entstanden ist und ob die Welt wirklich mehr rosa ist als jetzt. Und das, glaube ich, war so ein bisschen.
Also du hast dich da herausgefordert gefühlt.
Nein, das war jetzt nicht 100% positiv gemeint, glaube ich. Ich glaube, das war so, naja, schauen wir mal, ob das klappt.
Gibt ja dann so diesen Spruch, dann schauen wir mal in 3 Jahren, wo wir dann stehen. Und das schwingt ja schon sowas mit von nicht unbedingt die komplette Wohlwollensnummer.
Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also nochmal, freie Meinungsäußerung, Social Media, ich schreibe da und dann muss ich auch damit umgehen können, dass Leute, das ist ja auch ein konstruktiver Kommentar, das ist jetzt nichts perfides. Aber ich weiß nicht, ob ich es schon abgeschickt habe, aber ich hatte in meinem Kopf zumindest schon eine Antwort geschrieben, dass ich gesagt habe, hey, ja, klar, Reality-Check, aber man muss träumen dürfen, man muss Visionen haben, so, man muss irgendwie auch groß träumen dürfen, weil nur so geht es voran und nur so entstehen irgendwie große Dinge. Damit meine ich nicht, ich kann dir nicht sagen, vielleicht wird Zero Labs eine Wahnsinns-Company, ja, riesengroß, die ganz tolle Sachen auch gesellschaftspolitisch verändern kann. Vielleicht bleibt Zero Labs aber auch ein kleineres Startup. Wir werden alles tun, damit das irgendwie einen relevanten Platz hat, aber das weiß man ja vorher immer nicht. Mhm. Und ich finde, das ist immer schade, wenn wir das so verlernen, dieses Träumen, dieses nach vorne gucken, weil ich glaube, das ist eine wunderschöne Eigenschaft, die wir Menschen haben, dass wir uns selbst und anderen auch Geschichten, Träume und so weiter erzählen können und dass wir die weitergeben können. Und ich fände das schade, wenn wir uns da in dem Fall von Social Media oder generell von anderen Menschen zu klein machen lassen.
Ja, klein machen und limitieren. Und es geht ja nicht nur um die Bilder, du hast noch was ganz Entscheidendes gesagt. Und das fand ich auch interessant in der Folge mit Frederik Pferd, der bei Google ja erster Innovationsevangelist war, der also wirklich absolut in diese Kerbe auch mit reingehauen hat. Es geht auch um das Fühlen. Also kann ich mir auch vorstellen, wie es sich anfühlen wird, wenn ich das sehe. Hast du so einen Moment schon mal gehabt, dass du sagst, das Bier, die Schokolade, das Müsli stand im Regal und es hat sich genauso krass angefühlt, wie ich dachte, wie es sich anfühlen würde. Also das sind ja so ein bisschen diese Full-Circle-Moments.
Genau, so it never gets old. Also für mich, ich habe eben nicht, deswegen, ich war vielleicht das Wiesenzelt auch nicht das Bild, mit dem ich so klar. Ich habe dann, für mich sind es oft wirklich diese kleinen, in Anführungszeichen, Meilensteine, die mich so richtig pushen. Also bei Müsli nicht die Zentrallistung in 1000, 2000, 3000 Supermärkten, sondern dieses, in den Supermarkt, in den du selber schon seit Jahren gehst, steht plötzlich dein eigenes Produkt, aber keiner weiß, wer du bist, dass das dein Produkt ist, sowas.
Ist dann auch nicht wichtig in dem Moment.
Genau, ja? das kriegt mich einfach total, ja. Oder dass einfach du, wenn man viel auf Konferenzen oder Events ist, dann merkt, dann bei Müsli war das irgendwann so, da habe ich so gemerkt, wie dieses Wort irgendwie so eine Seriosität bekommen hat. Ne? Die ersten ein, zwei Jahre, wenn du dich gemeldet hast am Telefon, ich bitte bin von meinem Müsli. Was bitte?
Was?
Ja, wer sind Sie? Ja, so. Und 10 Jahre später bist du vielleicht irgendwie auf einer Food-Konferenz und dann sagt plötzlich mal jemand, oh, so cool. Ich fand, wir haben ein Buch geschrieben, Machen heißt es zu 10 Jahren mein Müsli. Und ich habe euer Buch gelesen, es hat mich voll inspiriert und das ist in ein paar Köpfen plötzlich allgegenwärtig. Und sowas kriegt mich total. Also das finde ich richtig toll und ich liebe diese Bilder, aber für mich müssen es eben nicht die ganz großen Sachen sein, es muss 15 Flugzeuge geben, die mit Zero Labs gebrandet sind, aber mir vorzustellen, ich bin im Ausland, ich schlage eine Speisekarte auf und da steht Zero Labs drauf, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, so geil finde ich das. Also das halt einfach, wenn es Teil des Alltags wird und wenn es so unerwartet kommt.
Ja, ich glaube, wir haben ein schönes Bild. Wie viel Marketing steckt in dem, was du tust?
Naja, Marketing, also wer sich so ein bisschen mal mit Marketing beschäftigt hat, der weiß ja, dass Marketing viel mehr ist als nur Promotion. Ja, also Marketing wird öfter in Ps aufgeteilt. Die Einteilung ist schon viele Jahrzehnte alt. Da gehört zum Beispiel eben auch Product dazu. Das heißt, ein Produkt überhaupt mal so zu designen, ihm einen Namen zu geben, das ist was, wo Moritz und ich gemeinsam eben total drin aufgehen. Das fängt aber auch beim Placement an. Wo gibt es dieses Produkt überhaupt? Also die Ps, da gibt es einige. Und ich glaube, dass deswegen Marketing ist ein integraler Bestandteil von eigentlich fast jedem Startup oder von jedem Startup. Ohne gutes Marketing finden auch oft gute Ideen leider nicht ihre Rezipienten.
Hm. Ihr investiert da eine ganze Menge. Ihr seid bootstrapped, oder? Zero Labs?
Genau, also ich habe gelernt, der ganz korrekte Ausdruck für uns wäre seedstrapped, weil wir haben selbst Geld reingesteckt und wir haben auch ein paar befreundete Business Angels haben auch ein bisschen Geld rein investiert, weil einfach bei Bier, du brauchst einfach eine gewisse Mindestbestellmenge, du brauchst Etiketten. Wir haben in Kästen investiert, also so Mehrwegkisten. Wir wollten mit einer coolen Agentur arbeiten am Packaging und so. Aber wir arbeiten jetzt wirklich gebootstrapped, genau. Das heißt, wir versuchen einfach so jeden Euro so effektiv wie möglich auszugeben und sind auch wirklich in unseren Budgets sehr limitiert.
Mhm. Es gibt ja auch so diese Aussage, wenn es dein eigenes Geld ist, also dass sich das auch zu härteren und zu effizienteren und effektiveren Entscheidungen bringt. Würdest du da mitgehen?
Ja, total. Also ich glaube, es gibt zwei wichtige Grundsätze so im Marketing am Anfang. Das eine ist irgendwie wirklich Fokus. Also wähl dir wenige Kanäle aus oder ein, zwei, vielleicht drei und konzentriere dich wirklich darauf, da besser zu werden. Und da ist dann für mich so der zweite Grundsatz und gib da auch nicht zu früh auf, weil das dauert einfach. Es gibt, und unser Gehirn ist da wieder gemein, das hat dann eine selektive Wahrnehmung. Wir finden dann die zwei anderen GründerInnen, die nach zwei Monaten 50.000 Insta-Follower haben, weil sie einfach gut sind im Video machen oder so. Aber das darf einen dann nicht runterziehen, sondern muss sagen, nee, ich mache einfach weiter und kletter über diesen Cringe-Mountain am Anfang, wo alles sich komisch anfühlt.
Der ist wirklich enorm.
Ja, der ist enorm. Der ist halt manchmal 8.000 Meter hoch und manchmal nur 500 Meter. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Genau. Und dann einfach weitermachen.
Als letzte Frage, lieber Max. Wir sind gesund eingestiegen und wir sind, du hast über deinen Sport erzählt, die gesunde Ernährung. Und du hast jetzt so ein bisschen durchblicken lassen, es gibt ja auch mentale Gesundheit. Was machst du für dich ganz konkret, um dich da mental auch gesund zu halten, auch gerade in dem Spannungsfeld, was wir jetzt aufgemacht haben, Social Media? Was hilft dir da gut dabei zu bleiben, außer vielleicht jetzt den Sparring mit deinem aktuellen Co-Gründer, mit Moritz? Was sind Dinge, die dir helfen, da auch drauf zu fokussieren und da auch in einer gesunden Haltung zu bleiben?
Also ich glaube, das ist ein komplexes Thema, über das wir nochmal eine ganze Podcast-Folge füllen könnten. Ja. Aber ich will es mal auf einen Aspekt mich kurz konzentrieren und das sind so tägliche Routinen. Und ich glaube, tägliche Routinen bedeutet auch tägliche Anti-Routinen. Und ich hatte ein Buch, das liegt jetzt hier gerade vor mir. Ich gucke gerade so am Bildschirm vorbei und sie ist hier liegen. Dopamin Nation von Anna Lemke. Das hatte ich erst so ein bisschen links liegen gelassen und dann kam ich durch einen Tipp drauf, das nochmal zu lesen und war total, also das hat mir wirklich so die Augen geöffnet, wie wir einfach zum Beispiel einfach immer wieder zum Handy greifen, was es für einen Unterschied macht, ob das Handy neben mir liegt oder in einem anderen Zimmer ist, wie wir immer wieder diese kleinen Dopaminstöße suchen. Und ich glaube, in Routinen, die sind für mich schon immer die Grundlage, wirklich auch die Mental Health zu priorisieren. Das beginnt eben mit Sport. Das beginnt damit, seine durch bestimmte Apps oder durch die Screentime bei Apple einfach bestimmte Dinge zu blockieren ab einer bestimmten Uhrzeit. Ja, dass nicht dein Gehirn ständig nochmal einen Trigger bekommt, dass du nicht die blöde WhatsApp mit, hey, Moment, wir haben dann ein Thema, dass du die um 23.40 Uhr noch liest, wenn du eh nichts mehr machen kannst. Ja, so dass du die ganze Zeit on bist, sondern dass du auch wirklich gezielt abschaltest. Und das muss man genauso trainieren, wie man einen Muskel trainieren muss. Deswegen finde ich auch so Offline-Zeiten einfach total wichtig. Und da bin ich auch wie jede Gründerin, jeder Gründer eigentlich manchmal undiszipliniert und dann umgehe ich diese Sachen, aber ich bereue es eigentlich jedes Mal. Also ich bin selten am nächsten Morgen aufgewacht und habe mir gedacht, toll, dass ich diese drei Hate-Kommentare auf Instagram um 23.45 Uhr noch beantwortet habe.
Danke für den schönen Traum. Der dann ja meistens
genau. Folgt, also deswegen, wenn man das so macht. Da richtig diszipliniert zu bleiben, das hilft mir total.
Vielleicht ein letztes. Was ist das für dich emotional große Bild, was du im Moment in Bezug auf Zero Labs vor dir hast?
Also, was ich einfach richtig schön finde, wir haben, für mich, du hast ja vielleicht schon gemerkt, für mich sind es eher so die alltäglichen Dinge. Wir hatten vergangenen Freitag, haben wir im Getränkemarkt Bursi in München-Schwabing so der typische Neighborhood-Getränkemarkt. Mhm. Also ich glaube, wenn ich für den Tatort einen Getränkemarkt
dann würdest casten du den würde, auswählen.
Genau, weil das ist einfach ein toller Ort. So, ich hatte einen guten Vibe, kann ich nicht erklären. Muss jeder mal in der Rossini-Straße in München, muss jeder mal reingehen. So. Und wir hatten irgendwie Moritz und ich, Moritz hat den Inhaber kennengelernt und hat gesagt, boah, wäre doch cool, mal ein kleines Event zu machen. Alles klar, zum Launch der neuen Sorte. So, dann haben wir gedacht, was könnte man denn, wir mögen ja ungewöhnliche Dinge. Ich bin großer Musikfan, großer Fan von Klavier und klassischer Musik. So, wäre doch, und Jazz, wäre doch geil, da ein Klavierkonzert zu machen. So, und dank zum Beispiel der Unterstützung von Piano Fischer konnten wir da ein Klavierkonzert hosten. Ja? War mega. Andreas Kissenbeck, toller Pianist, hat gespielt. So, und da waren Kundinnen und Kunden von uns. Und einfach nur, dass jemand sagt, boah, das finde ich mega, was ihr da macht. Das schmeckt richtig lecker. Das ist ein richtiger Teil von meinem Leben. Ich trinke es total gerne. Boah, ich konnte meine Frau auch schon begeistern, das jetzt zu trinken. Die trinkt eigentlich gar kein Bier. Das sind die Sachen, die mich wirklich kriegen. So, dann denke ich, so. Und das ist dann anekdotische Evidenz, n gleich 5 oder 10, ja, die dir das an so einem Abend erzählen. Aber wenn du 5 oder 10 kriegst, dann kriegst du auch 100. Und wenn du 100 kriegst, kriegst du auch 1.000. Und wenn du 1.000 kriegst, kriegst du auch 10.000. Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, solche Momente auch immer wieder zu erleben. Und ja, das war so für mich einer der Momente, wo ich wirklich dachte, da bin ich richtig euphorisiert nach Hause gegangen und dachte, was für einen tollen Moment haben wir da als Zero Labs Team kreiert. Und wie schön ist es, dass wir das machen dürfen.
Wenn du 5 kriegst, kriegst du 10, kriegst du 100. Wenn du 10 kriegst oder wenn du 100 kriegst, kriegst du auch 1.000 oder 10.000. Wunderschönes Bild, mit dem ich sehr gern aus dem Gespräch mit dir rausgehe und danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine wirklich auch ehrlichen Einsichten in das serielle Gründen, auch wenn es vielleicht gar nicht so intendiert war, dass es mal so seriell wird. Aber so liest es sich in der Rückschau und danke, dass du mit uns die Reise mal gemacht hast, lieber Max.
Vielen Dank für die Einladung und danke für das Gespräch.
Spannend, 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 kann ich nur sagen, was der liebe Max hier von sich gegeben hat zum Thema serielles Gründen und vor allen Dingen auch nochmal diese Unterscheidung zwischen Unternehmertum oder Unternehmer und Gründer im Mittelteil, was wir ja auf der Hinterland of Things miteinander besprochen haben. Ganz besonders bewegt mich noch der Gedanke, wie viel Ego steckt denn drin in so einer Gründerpersönlichkeit, denn man hat schon gemerkt, also mit diesem Riesenbild, mit dem Oktoberfest, da hat er regelrecht gefremdet. Also in diese Kiste wollte er sich überhaupt nicht stecken lassen. Und mir ging es ja ehrlicherweise auch darum zu sagen, wie wichtig ist es, wenn man als Gründer, als Unternehmer unterwegs ist, sich wirklich große Ziele zu setzen. Mögen sie auch aussehen, wie sie wollen. Große Ziele, das ist ein Thema, was mich bewegt. Ich habe auch große Ziele hier mit euch bei Good Work. Und ich mache ja hier so ein bisschen Trommelwirbel. Es kommt ja demnächst auch was Größeres auf euch zu. Und ich sag mal so, seid gespannt. Bis dahin, seid vor allen Dingen treu dabei. Wir hauen hier richtig einen raus bei Good Work. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, im Sommer gab es ja vielfach 2 Folgen pro Woche aus gutem Grund, denn die Zahl an Interessenten, die unbedingt mal ihre Geschichte, ihre Erfahrung hier bei Good Work preisgeben wollen, die wächst enorm. Ich komme nicht immer so ganz hinterher, das bitte ich auch mal zu bedenken und versuche natürlich auch mein Möglichstes hier ein super Angebot für euch zu machen und inhaltlich die Qualität hochzuhalten. Ich hoffe und denke, dass das bei euch auch genauso ankommt und deswegen lasst mir ein paar Sternchen da, am liebsten 5 natürlich und ein paar Kommentare. Ihr glaubt gar nicht, wie viel das bewegt auf Spotify, bei Apple, wo auch immer. Ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.